Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Einer der großen deutschen Liedermacher, Stefan Waggershausen. Mit ihm begann am Montag die Leutewoche. Er war zu Gast bei Wolfgang Heim und sie sprachen darüber, dass zwischen der Veröffentlichung der Alben große Zeitabstände liegen.
Bevor ich das letzte Album rausgebracht habe, waren 14 Jahre vergangen und ich hatte mir geschworen, dass ich das diesmal steigern werde. Und mein 9 Jahre ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Also man kann da immer 10 bis 100 kriege ich noch 2, 3 hin.
Ich finde dein Tempo abenteuerlich.
Ist es auch. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist ja so, dass ich nicht nur am Bodensee sitze und angle oder irgendwelche dummen Dinge mache. Ich habe in der Zwischenzeit immer kontinuierlich Musik gemacht, aber immer in der zweiten Reihe, als Schreiber für Fernsehserien, für Kinderserien. Ich habe ein Album produziert mit Otto Walkes, Sid und seine Freunde zu der Ice Age Serie, was abenteuerlich auch begann, weil Otto irgendwann anrief und sagte, wir lassen uns mal einen Titel für Sid schreiben. Dann war ich bei ihm, dann haben wir erstmal 2 Tage Beatles-Lieder gespielt. Am 3. Tag haben wir dann das Sid-Lied gemacht, was dann Titelsong wurde im 5. Film von Ice Age. Und dann sind 16 Lieder entstanden. Okay. Das hat ein Jahr gedauert alles.
Wie ist so dieser Wechsel für dich, mal kurzzeitig wieder im Rampenlicht zu stehen, die Öffentlichkeit wahrzunehmen und die Öffentlichkeit, die dich wahrnimmt und dann wieder zurück in eine gewisse Anonymität?
Ich habe damit überhaupt kein Problem. Also das kennzeichnet mich wahrscheinlich aus, dass ich immer verschiedene Lederjacken anziehen kann dabei. Ich sage immer, in dem Moment, wenn ich Songs für andere schreibe, ist es wie eine Art Auftragsmusik. Ja. Wenn ich selber für mich wieder einen Countdown laufen lasse und in die Startlöcher gehe, dann ist es was Authentisches. Und da lege ich dann 10-mal so viel Wert drauf und das dauert.
Okay. Diese Wiedererkennbarkeit, ist die noch da, dass Leute sich umdrehen und sagen, wow, ist er das nicht? Und vielleicht nicht alt geworden, aber ein bisschen älter geworden?
Unwesentlich? Nein, optisch nicht, weil du veränderst dich ja und du bist in der heutigen Zeit, das ist ja, das geht ja rasant schnell, es überholt sich ja permanent auf der Überholspur, selbst die Zeit überholt sich ja. Die erkennen wird mich, glaube ich, niemand mehr. Und unten am Bodensee, wenn ich bin, die winken mir zu, weil ich bin Ureinwohner, ich bin Aborigine.
Wobei du einer von den wenigen bist, die sehr, sehr dezidiert und sehr kontrolliert auch immer dann, wenn der See es zulässt, früh morgens reingehen. Beginnt das? Im Mai, April?
Letztes Jahr in 18 war es erstaunlich so, dass wir im März, glaube ich, eine riesen Kältewelle haben und ich es nicht erwarten konnte und jeden Tag geguckt habe, wie ist die Temperatur. Weil ich habe da natürlich auch mein Limit, wann ich da anfange. Und bin dann irgendwann im Mai rein, immer in Abständen, wenn ich in Berlin oder in anderen Städten war, natürlich nicht, aber war bis Ende September da und gehe immer so früh runter, wenn das Leben noch sehr ruhig ist und dann genieße ich die Natur und das Wasser und damit I feel free.
Der Liedermacher Stefan Waggershausen war Montag zu Gast in SWR1 Leute. Er passt in keine musikalische Schublade. Ob Filmmusik für Ice Age, Musik der amerikanischen Südstaaten oder auch die musikalische Version der Sage des fliegenden Holländers. Stefan Waggershausen ist experimentierfreudig. Aus der Zeit gefallen heißt sein neues Album, das Anfang des Monats erschienen ist. In SWR1 Leute mit Wolfgang Heim haben sie auch nochmal zurückgeblickt auf die frühen Erfolge. Zum Beispiel das 80er-Jahre-Duett mit Alice zu nah am Feuer.
Ich habe 2010 auf dem Album So ist das Spiel mit ihr nochmal einen Titel gemacht. Da haben wir uns in Mailand getroffen. Das war mehr so eine Gästerolle, also kein klassisches Duett, was sie aber supermäßig gemacht hat. Ja. Mich sehr gefreut darüber und sie hat mir halt erzählt, dass sie immer noch Konzerte gibt, viele in Italien. Inwieweit sich das jetzt in den letzten Jahren relativiert hat, weiß ich nicht.
Und so. Wobei aber die Arbeits- und die Produktionsbedingungen sich ja wirklich dramatisch verändert haben gegenüber gerade diesen 80er Jahren. Da ist so vieles anders geworden. War es in allererster Linie?
Also ich meine, das Zeitalter der Playlists, sage ich mal, von Spotify und von YouTube hat die ganze Musikwelt natürlich auf den Kopf gestellt, ist völlig klar. Und das hat dann Auswirkungen auf die Musikindustrie, die herstellenden Tonträgerfirmen, die ihre Budgets zusammenschrumpfen und natürlich sagen, heutzutage ist uns ein Album eigentlich eher sekundär oder nur peripher wichtig, weil wir wollen, dass ihr 2, 3, 4 Titel macht, ja, die möglichst alle gleichzeitig chartfähig sind und in die Hitparaden rein sollen, möglichst kurz sind, ja, damit sie da auch platziert werden können in den Playlisten. Das ist das goldene Kalb.
Ja, bedeutet natürlich im Umkehrschluss, mit CDs verdient man oder verdient eine Plattenfirma im Normalfall kein Geld mehr.
Kannst du knicken, es sei denn, du hast eben die ganz, ganz großen, sagen wir mal die Top 5 oder in Deutschland oder Top 10, der Mittelbau, für den gilt dein Statement. Da kannst du nichts mehr machen dabei.
Also Top 10, sagen wir mal zwei Namen, Grönemeyer, Lindenberg
Fischer funktioniert noch. Das ja? funktioniert sicher noch, aber alles, was früher Mittelbau war, was da drunter kam, hat es mörderisch schwer dabei, das ist richtig.
Wobei die Musik ja das erste Opfer des Internet geworden ist.
Ist richtig.
Musik völlig, war nichts mehr wert plötzlich.
Es hieß ja mal, Musik ist uns was wert, jetzt ist es nichts mehr wert. Diese, ich sag mal, Umsonstkultur, die ist halt eingezogen, ja. Und du kriegst, wenn du überlegst, so für so einen Stream, den du machst, da musst du, ich glaube, ich habe mir das mal sagen lassen, ich hoffe, die Zahl stimmt, ja. Bis ein Urheber, ein Künstler 100 Euro verdient, muss sein Lied 3 Minuten lang 10.022 Tage ununterbrochen laufen. Also wenn du jetzt anfangen würdest, dann wären wir, glaube ich, habe ich richtig gerechnet, in 3 Jahren immer noch hier und immer das gleiche Lied. Ich lasse jetzt mal von Schmerzensgeld und von dem
Also unfassbar weg. Lange jedenfalls. Du hast dich ja nun auch über viele Jahre in der GEMA engagiert und hast von daher sicher auch ein bisschen Einblick bekommen in die Lebensrealität von Musikern. Hat sich das Realita für die verschlechtert? Ist es heute einfach schwieriger geworden, als Musiker zu leben und zu überleben?
Ja, absolut. Also wenn du es als Songwriter nimmst, und ich betrachte mich ja als Songwriter, als Liederschreiber, die haben es auf jeden Fall schwerer mittlerweile, das ist ganz klar. Sie machen es jetzt über Konzerte.
Banking is necessary, banks are not. So lautet ein Zitat von Bill Gates aus dem Jahre 1994. 25 Jahre später gibt es Banken noch immer. Einer, der für die Innovation der Finanzwelt steht, ist Professor Fabian Scheer. Er hat den vermutlich weltweit ersten Lehrstuhl für Blockchain-Technologie an der Universität in Basel inne und sagte zur Zukunft der Banken in SWRs Leute:
Banking wird es immer in irgendeiner Form brauchen. Also selbst wenn sich Bitcoin durchsetzen wird und jeder sein Vermögen komplett eigenständig halten könnte, ist das nicht etwas für jedermann und jede Frau. Letztendlich gibt es ganz viele Personen, die diese Verantwortung abgeben möchten. Und ob man das nachher Banken nennt oder sonst irgendein Unternehmen das anbietet, ist eigentlich egal. Es könnte auch Amazon oder Google sein, aber irgendjemand bietet diese Dienstleistung an.
Das Interesse daran ist sehr groß. Es gab jetzt vergangene Woche zum Beispiel die Meldung, dass ein kanadischer Gründer einer Kryptobörse verstorben ist. Das Passwort hat er mit ins Grab genommen. Nur jetzt kommt keiner der Anleger mehr ran und es sind 190 Millionen Dollar, die jetzt im Grunde verschütt sind. Was tun?
Ja, das ist ein Problem. Ist natürlich, wenn man bei Bitcoin seinen privaten Schlüssel, also den Zugang zu seinen Bitcoins nicht mehr selbst hält, sondern irgendjemandem im Internet vertraut, der möglicherweise auch nicht reguliert ist, dann kann man im Zweifelsfall nichts mehr machen. Das hat aber nichts mit dem Bitcoin-System zu tun, sondern die Leute, die haben das einer Börse, einer Tauschbörse in Obhut gegeben, die dann diese Bitcoin verwalten. Und wenn natürlich der dann den Zugang verliert, dann bin ich komplett ausgeliefert.
Aber wäre das nicht der normale Weg, wenn sich dieses Geschäftsmodell durchsetzt?
Ich denke, viele Leute würden das schon irgendwo in Verwahrung geben. Aber was ich schön finde, gerade als Ökonom, ist, dass man die Option hat. Man muss sich bewusst sein, heute im Geschäftsbankensystem, da wird man wie reingezwungen. Ich kann als Normalbürger keine digitalen Währungen außerhalb des Geschäftsbankensystems halten. Das wäre mit Bitcoin anders. Da kann ich frei wählen, ob ich das selbst verwahren möchte oder ob ich es irgendwo in Verwahrung gebe.
Die Bundesbank warnt zum Beispiel vor Spekulationen mit Bitcoin, aber das Interesse ist natürlich da, weil die Gewinne einfach auch groß sind. Aber die Banken haben vermutlich einfach ein grundsätzliches Interesse daran, den Handel mit Bitcoins auch gering zu halten. Oder ist da nicht auch eine Angst spürbar für Sie? Gerade Sie forschen ja auch gerade daran.
Ich denke, die Warnung ist angebracht. Also man muss sich bewusst sein, das ist ein junges Phänomen und man darf auf keinen Fall sein ganzes Vermögen da reinstecken, weil alles, was drin ist, kann man verlieren, wie mit fast allen Anlagen. Trotzdem kann es Sinn machen aus Diversifikation, wenn man sagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich das durchsetzt, dass ich einen kleinen Teil meines Vermögens da reinmache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist einfach, dass man die Gefahren kennt.
Wie geht es Ihnen? Also Sie werden doch vermutlich ständig auch im Freundes- und auch im Berufskreis gefragt, wo soll ich einsteigen, oder?
Ja, die ganze Zeit. Das war tatsächlich so, dass Leute auch an der Universität angerufen haben und ich muss dann jeweils sagen, dass die Universität nicht im Business für Anlageberatung drin ist, aber ja, da kommt kommen ganz viele Anfragen. Ist dann meistens auch ein wenig ein Zeichen, wenn sich diese Anfragen häufen, dass wir möglicherweise wieder irgendwo oben im Hype-Cycle sind und dass es so runtergehen könnte.
Wo stehen wir denn aktuell? Können Sie das einordnen?
Wenn ich das wüsste, das wäre ein wenig Glaskugel. Da mache ich keine Prognosen zu Preisen. Ich denke, die Technologie ist extrem interessant, auch langfristig, und insofern ist der momentane Preis für mich eher eine Nebenerscheinung.
Professor Fabian Scheer forscht in Sachen digitaler Währung und der Technologie, die dahinter steckt, die Blockchain-Technologie. Am Dienstag war der Wirtschaftswissenschaftler von der Universität in Basel zu Gast in SWRs Leute. Und er probierte einen Blick, wie die Welt der digitalen Währung in 5 Jahren aussehen könnte.
Das ist extrem schwierig, ist ein wenig Glaskugel und habe ich natürlich den Ausblick auch nicht so. Ich denke, dass ich Bitcoin durchsetzen könnte im Bereich des digitalen Goldes, wie vorhin angesprochen. Ich glaube, weniger als tatsächliche Währung. Einfach aufgrund der Volatilität, also aufgrund der großen Kursschwankungen. Wenn ich irgendwo in ein Café gehe, dann möchte ich mit meiner Geldbörse genau wissen, dass ich einen Kaffee dafür bekomme oder zwei und nicht an einem Tag einen, am nächsten Tag fünf. Also die Wertschwankungen sind ja nicht unbedingt sehr stark vom Vorteil. Wenn man aber in Richtung Anlage geht, dann kann es durchaus interessant sein, irgendetwas zu haben, das man komplett abseits des Finanzsystems halten kann. Also ganz ähnlich wie Gold.
Also verändert sich in Sachen Zahlungsmittel nichts?
Doch, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob das Bitcoin sein muss. Es gibt auch bei Bitcoin gewisse technologische Tendenzen, beispielsweise, wenn es interessiert, das Lightning Network kann man mal googeln, dass die eine hohe Skalierung zulässt, man ganz, ganz viele Transaktionen über Bitcoin abwickeln kann. Und insofern technologisch gesehen gäbe es die Möglichkeiten. Ich glaube wirklich, dass die Volatilität, also die Wertschwankungen zum Problem werden.
Die Technologie, die dahinter steckt, ist die Blockchain-Technologie. Und wenn man da mal schaut, gestern in der Recherche sah ich, selbst die Deutsche Bahn sucht einen Softwareentwickler für Blockchain-Technologie. Inwieweit ist das realistisch? Inwieweit begegnet Ihnen das? Vermutlich permanent im Alltag.
Ja, alltäglich. Ja, das ist wirklich, fast jedes große Unternehmen hat irgendwo ein Blockchain Research Lab in den verschiedensten Bereichen. Wir haben selbst an der Universität Basel auch ein Projekt durchgeführt, wo die Studierenden mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet haben. Beispielsweise mit der SBB, das ist das Pendant zur Deutschen Bahn in der Schweiz, und dort Projekte auf Blockchain-Basis durchgeführt haben. Die Nachfrage nach Entwicklern ist extrem groß und man könnte sagen, man hat ja extremen Fachkräftemangel, weil es einfach noch nicht so viele Personen gibt, die diesen Background mitbringen.
Was ist denn überhaupt realistisch? Ist das auch realistisch? Lässt sich die Blockchain bei der Bahn beispielsweise auch gut anwenden? Für welche Unternehmensbereiche macht es Sinn?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, also jetzt nicht auf das Beispiel der Bahn bezogen, aber ganz allgemein gibt es viele Projekte, wo, wie Sie vorhin gesagt haben, Blockchain draufsteht, aber nicht unbedingt Blockchain drin ist. Man muss da unterscheiden. Ich glaube, einige Unternehmen nutzen den Begriff auch mehr zu Marketingzwecken, als dass die Technologie
dann
tatsächlich,
weit vorne, nach dem Motto.
Dass die Technologie dann tatsächlich etwas bringen würde. Und es gibt natürlich schon irgendwo einen fließenden Übergang, gerade bei zentralisierten Versionen einer Blockchain, wo man sich dann irgendwo eher bei einer normalen Datenbank befindet.
Wo sehen Sie es denn als realistisch? Gibt es vielleicht auch manche Länder, die Vorreiter sind in der Blockchain-Technologie, wo man sagen kann, da gibt es schon Signale, die zeigen darauf hin, in welche Richtungen es gehen könnte?
Natürlich etwas schwierig, wenn ich als Schweizer sage, die Schweiz, aber ich bin da auch stolz drauf. Also wir haben in der Schweiz eine riesige Szene in diesem Gebiet. Ganz, ganz viele Unternehmen, es sind über 600 Unternehmen, die sich schon niedergelassen haben. Sehr freundliche Regulierung auch. Wichtig, dass auch dort die Politik mitspielt. Nebst der Schweiz Singapur sehr stark und Liechtenstein auch bekannt. Deutschland ist in Berlin relativ stark. Es gibt verschiedene Regionen.
Gerhard Schick war jahrelang finanzpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Inzwischen ist er Vorstand einer neuen Bürgerbewegung, die sich für eine Finanzwende einsetzt. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte er am Mittwoch, warum er diese Bewegung mitgegründet hat.
Wir haben die Finanzmärkte immer noch nicht im Griff, sondern die Finanzmärkte haben eigentlich uns im Griff. Und das kommen Leute eben eher aus dem ökologischen Bereich und sagen, also so wie die Finanzmärkte heute aufgestellt sind, kriegen wir die Klimakrise nie verhindert, denn eigentlich müsste man jetzt ökologische Krisen richtig berücksichtigen, ja. Ökologische Risiken. Und andere Leute kommen eher aus dem sozialen Bereich.
Gesine Schwan.
Zum Beispiel, die sehen eben die Umverteilungswirkung. Also wie zum Beispiel mit solchen Steuertricks wie Cum-Ex und Cum-Cum eben aus unser aller Steuergeld dann das in den Taschen von wenigen Reichen und von wenigen großen Banken landet. Und andere Leute sehen, dass da einfach, die kommen aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive, sind auch einige Unternehmer bei uns dabei, Aha. die eben feststellen, sie müssen alle Risiken selber tragen und bei den Banken gelingt es immer wieder, die Risiken auf den Steuerzahler abzuwälzen.
Der frühere Arbeitsminister Norbert Blüm macht mit. Was ist der Grund für ihn gewesen zu sagen, ja, da engagiere ich mich?
Norbert Blüm hat schon lange im Blick, dass eben bei der Rente man aufpassen muss, das nicht alles den Kapitalmärkten zu überlassen. So richtig es ist, auch privat etwas vorzusorgen, so ist doch die Gefahr, wenn wir das alles dem Auf und Ab der Finanzmärkte überlassen, dann kann es eben dann gerade abwärts gehen, wenn man das Geld im Alter braucht. Mhm. Und ich glaube, da hat er auch einen Punkt. Die Altersvorsorge, die kapitalgedeckte in Deutschland, ist einfach richtig schlecht organisiert. Da bleibt viel Geld im Vertrieb hängen und vieles von dem, was die Leute fürs Alter zur Seite legen, ist dann nachher nicht vorhanden.
Rainer Voss macht mit, ein ehemaliger hochkarätiger Investmentbanker, den wir auch mal hier zu Gast hatten. Haben Sie von ihm als jemand, der sich in der Finanzwelt gut auskennt, zusätzlich noch was lernen können?
Unbedingt. Ich habe das im Bundestag immer schon so gemacht, dass ich versucht habe, mit Praktikern möglichst viel zu sprechen, davon zu lernen, auch Rückfragen zu stellen. Das Gute ist jetzt, dass wir eben auch richtig viel Kompetenz versammeln konnten für diese Bürgerbewegung. Zum einen aus der Wissenschaft, wo führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei sind und eben auch Praktiker wie Rainer Voss.
Hat Ihnen Voss auch erzählt, was Investmentbanker umtreibt, außer ein Stück weit nachvollziehbar der Wunsch, möglichst viel Geld sich in die eigenen Taschen zu stopfen?
Rainer Voss sagt es ja sehr deutlich, man muss den Kapitalismus vor den Kapitalisten schützen. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Regeln nicht ständig unterhöhlt werden und nachher die Marktwirtschaft gar nicht mehr funktioniert. Und das ist ja eben ein Problem am Finanzmarkt, dass da viele Grundregeln, also man muss haften für etwas, was man verbockt, oder Interessenkonflikte müssen vermieden werden, dass das an den Finanzmärkten nicht stattfindet. Das ist voll von Interessenkonflikten und brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann nachher große Skandale rauskommen. Und eine Sache, die wir uns auch angeschaut haben, ist eben, es findet viel zu viel Kriminalität am Finanzmarkt statt. Da wollen wir auch dagegen gehen.
Wie finanziert sich die Finanzwende?
Wir werden uns langfristig über Bürgerbeiträge von Fördermitgliedern finanzieren, weil wir wollen absolut unabhängig sein, keine Zahlungen aus der Finanzbranche nehmen, auch nicht vom Staat, um wirklich unabhängig sein zu können. Und für die Anfangszeit haben wir jetzt eine Anschubfinanzierung von gemeinnützigen Stiftungen.
Die Deutsche Umwelthilfe ist als eingetragener Verein klageberechtigt im Sinne des Verbraucherschutzes und setzt sich seit 1975 für Umwelt und Verbraucher ein. Doch kaum ein Umweltverein spaltet mehr. Die Umwelthilfe klagt auf Dieselfahrverbote und nahm in der Vergangenheit fünfstellige Beträge von Toyota an, Hauptkonkurrent der Dieselhersteller. 30% des Budgets von der Deutschen Umwelthilfe werden durch Abmahnungen eingetrieben. Am Donnerstag war die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz zu Gast bei Wolfgang Heim mit vielen Hörerreaktionen. Da hieß es unter anderem über die Deutsche Umwelthilfe, sie sei ein Abzockverein mit der Geisteshaltung eines Blockwarts.
Natürlich kratzt mich das, wenn Leute sowas schreiben. Das ist ja teilweise, wundert man sich, warum wird da auch noch nicht mal intensiver drüber nachgedacht, wo liegt denn das eigentliche Problem? Wir versuchen natürlich, das auch immer wieder zu erklären und auch zu erklären, was wir machen und warum wir das machen. Manche Leute wird man nicht überzeugen können, das ist sehr, sehr schade, aber wir werben natürlich dafür, dass sie uns zuhören und wir informieren natürlich deswegen auch ganz transparent über das, was wir bei der Deutschen Umwelthilfe machen.
Um es nochmal zu sagen, aus Ihrer Sicht, das eigentliche Problem ist, dass die Automobilindustrie getrickst und getäuscht hat. Korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Wir wollten über diesen Grenzwert sprechen. 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft. Es gibt Leute, auch Ärzte, Experten, die sagen, ein vollkommen willkürlicher Wert. Und daraus Fahrverbote abzuleiten, sei schwachsinnig.
Das hat Herr Professor Köhler und Herr Hetzel, sind Initiatoren dieses Pamphlets, was veröffentlicht worden ist in der Bild, wo sie eben sagen, das hat keine Grundlage. Das ist jetzt erstmal ein Rundschreiben, in dem Behauptungen aufgestellt werden, die nicht mit Fakten unterlegt sind. Auf der anderen Seite gibt es eben 3.800 Lungenfachärzte, die in dem Verband organisiert sind. Die wurden alle angeschrieben von Herrn Professor Köhler. Die 112 Unterschriebenen haben sich dann zusammengefunden.
Wobei, Frau Metz, wenn Sie diese beiden Namen ansprechen, das ist jeweils nicht irgendwer. Also Köhler war immerhin mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie Und Hetzel ist der Chefarzt einer Stuttgarter Lungenklinik.
Ja, und gerade deswegen ist es auch sehr erstaunlich, diese Art und Weise des Vorgehens. Jetzt sage ich mal, in medizinischen Kreisen ist erstmal ein Rundbrief ein ungewöhnliches Instrument. Man würde sagen, dann macht man Studien und aufgrund von Fakten argumentiert man. Jetzt hat sich noch herausgestellt, dass Herr Köhler sich auch noch verrechnet hat und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach verrechnet hat. Er hat auch den Unterschied zwischen NO2 und NOx, auch das irgendwie durcheinander gebracht. Das ist natürlich jetzt schon relativ schmerzhaft, sage ich mal, wahrscheinlich für die anderen Wissenschaftler, die sich jetzt von ihm vorwerfen lassen mussten, dass sie nicht unabhängig sind. Seine Unabhängigkeit muss man vielleicht auch nochmal überprüfen zumindest, denn diese Initiatoren dieses Rundschreibens, das sind nicht nur die zwei Lungenfachärzte, sondern zwei Menschen, die in der Automobilindustrie oder dieser zuarbeiten.
Also jetzt werde ich zum Anwalt von Herrn Köhler, der sagt, dass er sich verrechnet hat, ist ihm erstens peinlich, ändert aber an seiner Grundthese nichts und zweitens, er sei ein Rentner ohne Sekretärin und deshalb sei das Ganze passiert. Und im Übrigen Punkt 3, er stünde nicht auf irgendeiner Gehaltsliste der Automobilindustrie.
Das kann ich auch nicht beantworten, ob er das tut oder nicht und aus welchen Beweggründen heraus er das tut, das muss er selber sagen. Allerdings muss ich jetzt mal sagen, als Lungenfacharzt muss ich doch die Schwächsten der Gesellschaft im Blick haben. Welche Motivation kann ich haben, aufgrund von Behauptungen zu sagen, ein Grenzwert soll jetzt erstmal prophylaktisch, weil wir nicht sicher sind, ob der wirklich richtig ist, aussetzen oder stark nach oben setzen. Das kann ich nicht verstehen, weil da fehlt mir einfach das Verständnis dafür, warum ein Lungenfacharzt so eine Position vertritt.
Das letzte große PC-Werk in Europa, das Fujitsu-Werk in Augsburg, soll Ende 2020 geschlossen werden. Für 1800 Mitarbeiter heißt das, Lösungen, neue Jobs finden. Die Verhandlungen laufen gerade. Die Werkschefin Vera Schneevogt war am Freitag zu Gast in SWRs Leute. Wie ist das im Spitzenmanagement? Liegen da die Angebote gleich auf dem Tisch?
Das ist vielleicht der Wunschgedanke oder wird auch vielleicht so erzählt, ist es aber nicht. Nee, ich glaube, also ich bin jemand, der sich immer um mein eigenes Glück kümmert. Also ich erwarte nicht darauf, dass sich jemand um mich kümmert hat. Und deswegen sage ich, wenn man so eine Spitzenposition hat, muss man immer auf alles vorbereitet sein.
Aber Sie verlassen das Unternehmen als Werksleiterin von Fujitsu in Augsburg Ende März. Ja. Vermutlich lassen Sie noch nicht raus, wo es hingeht. Oder was kann ich aus Ihnen rauspressen?
Nichts. Weil ich versprochen habe, es nicht zu sagen. Es wird nächste Woche wahrscheinlich kommuniziert. Aber ich bleibe ganz sicher in der Technik und werde noch ein bisschen mehr Technik, als ich das bisher gemacht habe.
Noch ein bisschen mehr Technik. Sie stehen ja für viele innovative Bereiche. Beispielsweise diese Schlagworte, die man immer wieder hört. Industrie 4.0. oder Internet der Dinge. Inwiefern kann denn eine Region in solchen Bereichen, wo man eigentlich sagt, da spielt Region keine Rolle mehr, inwiefern kann eine Region da noch punkten?
Meinen Sie als Region mehr?
Ja, wir haben jetzt gerade über den Wirtschaftsstandort Augsburg beispielsweise gesprochen. Also muss man sich vielleicht auch anders aufstellen? Sie sind da ja drin und sind gut vernetzt. Ja. Wie können Unternehmen sich für die Zukunft fit machen?
Das ist in der Tat wahrscheinlich wirklich die schwierigste Herausforderung, zu sagen, welche Veränderung kann ich und will ich auch verkraften. Und ich finde, es ist immer eine gute Leitlinie zu sagen, was wollen meine Kunden, womit verdiene ich mein Geld, womit will ich in Zukunft mein Geld verdienen und wo kann mich zum Beispiel Digitalisierung unterstützen. Und das nicht jetzt als Hype-Thema oder zum Selbstzweck zu machen. Der Mensch ist sehr schwerfällig und nicht wirklich gewillt, sich massiv zu verändern. Also muss ich anpacken und zu sagen, ich muss eine interne Veränderungsprozess starten, aber natürlich extern genauso.
Bewusstseinsveränderung.
Genau. Und ich finde, dass ihr gerade Deutschland und vielleicht Süddeutschland mit Baden-Württemberg und Bayern sehr massiv natürlich in der Metall- und in der Automobiltechnik vernetzt, gerade beim Thema Internet der Dinge und der Weiterentwicklung der industriellen Prozesse, die ja immer da waren. Jetzt ist es halt die Digitalisierung, wo Daten von Maschinen eben auch ausgelesen werden können und verwendet werden können, sich hervorragend eignet, diese neuen Dinge umzusetzen.
Aber wo so große Unternehmen vielleicht auch eher diesen Trend verfolgen, wieder ins eigene Land zurückzugehen, ist dann in Deutschland der Mittelstand gefragt? Wer ist gefragt?
Der Mittelstand ist die tragende Säule. Das war schon immer so und ich glaube, das ist eines der absoluten Kriterien, die uns unterscheiden. Also gerade in Asien habe ich gemerkt, wie sehr man uns beneidet. Es gibt auch dort Länder, die so eine Art Mittelstandsstruktur aufbauen. Also der Mittelstand, und man braucht immer eine große tragende Säule. Man sieht das jetzt, ob jetzt am Beispiel von Fujitsu oder anderen großen Unternehmen, das ist sehr volatil. Es ist sehr global abhängig, es ist von verschiedensten Formen abhängig und das ist beim Mittelstand, glaube ich, einfach ein bisschen mehr beherrschbar.
Kann der Mittelstand denn gerade bei der Digitalisierung mithalten? Denn das sind so viele Innovationen, die natürlich auch Geld kosten, die neue Strukturen verlangen.
gegangen.
Also ich glaube, was ich ganz massiv mit der Digitalisierung kulturell in Unternehmen ändern muss, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss alles selbst machen und alles selbst wissen. Sondern wir haben gerade auch in meiner letzten Arbeit oder auch generell in den Gesprächen festgestellt, dass Partnern mit dem, der schon was kann, viel wichtiger wird. Also man öffnet sich. Wenn man sich öffnet auf der Daten- oder T-Seite, ist gleich Sicherheit natürlich auch ein Thema. Das heißt, es wird sehr darum gehen, eine Balance zu finden, das Wissen, was schon da ist, auch für den Mittelstand zugänglich zu machen. Und ihm auch zu helfen, zu sagen, du musst nicht alles von Anfang an können, aber du musst dir klar sein, wo willst du hin und wer kann dich dabei unterstützen.
Vera Schneevogt ist IT-Managerin und unterstützt Frauen in digitalen Berufen. Sie berät die bayerische Landesregierung in Sachen Digitalität und auch die Bundespolitik. Sie hat 5 Jahre lang das letzte große PC-Werk Europas in Augsburg geleitet. Und warum sie ihren Großvater als Role Model bezeichnet, das hat sie in SWRs Leute am Freitag erzählt.
Der hat mich unterstützt. Ich war immer schon recht vorlaut und dabei, wenn es um Ungerechtigkeiten ging. Mein Großvater war ein sehr gläubiger, katholisch erzogener Mensch, hat 2 Weltkriege miterlebt, war sehr schwer krank, hat dann ein kleines Unternehmen aufgebaut mit meiner Großmutter und hat mir irgendwie so gezeigt, dass es immer weitergeht und mich auch immer ermutigt. Und das fand ich toll. Also rückblickend finde ich das noch viel toller, weil das ja nicht so selbstverständlich ist.
Ja, die Prägung ist ja dann natürlich einfach da. Wenn Sie jetzt auf Ihre Biografie gucken, auf Ihren Weg und Sie leben einfach ein anderes Rollenmodell, auch Ihr Mann ist jetzt zu Hause. Inwiefern hat das Anteil daran, diese Erziehung dann oder diese Prägung?
Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, wie Großväter und Väter zu einem stehen, gerade in der Zeit, wenn man jung ist und wenn man anfängt, so die Pläne zu schmieden, dass man da Rückhalt bekommt. Das habe ich sowohl von meiner Mutter, aber auch ganz massiv von meinem Vater bekommen. Hatte dementsprechend vielleicht auch immer schon ein sehr viel ausgewogeneres Verhältnis zu Männern. Bei meinem Mann ist es so, dass er 12 Jahre bei der Bundeswehr war, also in einem sehr männlichen Umfeld, dann aus dem Finanzbereich und dann eine Zeit lang selbstständig war. Und wir haben dann gemerkt, insbesondere als dann die Jungs da waren, wir haben alle 4 Eltern, die auch mehr Aufmerksamkeit und gegebenenfalls Unterstützung brauchen, dass es irgendwie nicht geht. Wir können nicht beide gleich an der Karriere arbeiten, sondern jeder macht jetzt das, was er am besten kann. Mein Mann ist bei weitem der bessere Familienmanager als ich. Und das hat mir irgendwie auch gezeigt, dass es geht.
Inwiefern erlebt Ihr Mann denn Vorbehalte gegenüber seiner Rolle?
Sehr viele natürlich. Also die Leute fragen immer, und was machen Sie jetzt genau? Und wenn wir haben uns auf das Wort Familienmanager geeinigt, das klingt so cool. Also er sucht sich dann auch Gleichgesinnte. Wir haben das letztes Jahr bei einem Geburtstag festgestellt, dass da 3 Männer waren, die alle Frauen haben, die in leitender Position sind. Und die fanden das ganz toll, dass sie sich gefunden hatten. Aber er ist da sehr selbstbewusst. Und ich glaube, das muss man auch sein. Und letzten Endes ist es doch lächerlich, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist bei uns nun mal halt so. Vielleicht in anderen Familien ist es andersrum. Aber er versucht da auch sehr stark, das zu thematisieren, auch diese Unterstützung darzulegen. Das hilft mir sehr.
Ja, aber diese Vorbehalte auch zu brechen, das ist sicherlich ein Problem. Inwiefern ist es denn schwierig für die 2 jungen Syrer, die bei Ihnen leben, auch das anzuerkennen?
Na, sie fragen immer, warum arbeitest du nichts, Thomas? Und er sagt, ich arbeite auch was. Also das ist das Rollenverständnis, ist, glaube ich, das war schon ziemlich krass für die beiden. Dann von ihrer traditionellen Kultur und Familienstruktur in unsere zu kommen. Aber auch das ist ja interessant für die zu sehen, dass das auch funktionieren kann.
Ja, weil eine Macho-Kultur wird natürlich sehr häufig in arabischen Ländern geprägt und auch ganz bewusst gefördert und unterstützt. Inwiefern treffen Sie jetzt auf diese Vorbehalte?
Naja, also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass Sie mir gegenüber Vorbehalte haben. Ich glaube, dass es meinem Mann etwas schwieriger war, zu erklären, warum ein Rollenmodell auch so funktionieren kann und warum wir das auch so gewählt haben und dass Sie ja letzten Endes davon auch sehr profitieren, dass wir das so gewählt haben. Ich selbst kann nicht sagen, dass ich da Vorbehalte habe. Es ist, glaube ich, eher so eine Neugier und ein Unverständnis. Und ich kann das ja beeinflussen. Ich kann Sie ja mit reinziehen und Ihnen das auch erklären. Ich versuche auch sehr transparent meine Entscheidungen, wie ich arbeite. Ahmed hat schon Praktikum gemacht, Sie auch ein bisschen in diese Welt mit reinzuziehen. Und das finden Sie natürlich dann auch auf der einen Seite ziemlich cool, wenn Sie eine Pflegemutter haben, die im Radio ist. Also das fanden Sie schon sehr interessant.
Eins gehört. SWR 1.